Guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Andacht am vierten Fastensonntag. Mein Name ist Marion Haas-Pennings. Ich bin Theologin und Pastoralreferentin. Nach vielen Jahren in der Gemeindeseelsorge arbeite ich im Gymnasium Kirchheim als Religionslehrerin und engagiere mich im Münchner Lehrhaus der Religionen. So wie es auch schon an den letzten Sonntagen geschehen ist, möchte auch ich heute Abend mit Ihnen darüber nachdenken, was wir unter dem Begriff der Widerstandskräfte verstehen und wie wir sie stärken könnten, jetzt, wo uns Corona seit einem Jahr auf nie dagewesene Weise fordert und begrenzt. Ich werde dabei eher assoziativ vorgehen. Zunächst spreche ich von meiner persönlichen Grundhaltung. Dann betrachte ich, wie das Volk Israel in der Wüste damit umgegangen ist, die Herkunft verloren, aber neue Stabilität noch nicht gewonnen zu haben. Schließlich möchte ich im himmlischen Jerusalem ein Bild aufhalten für eine mögliche neue Wirklichkeit. Dazu hören Sie Auszüge auch aus dem Buch Exodus, vom Propheten Jesaja, von der Offenbarung des Johannes und aus einem Gedicht von Clemens Brentano, ohne dass ich an der entsprechenden Stelle je darauf hinweisen werde. Widerstandskräfte, Widerstände, Widerständler, Widerstandskämpferin, sich entgegenstellen, einschreiten, in die Hand nehmen, gegenlenken. Wörter aus dem Körper, Wörter vom Bewegen. Aktiv, so sollen wir sein. Aktiv werden tut gut, wenn ich eine Krise erlebe. Wenn ich etwas tun kann, fühlt es sich besser an, als wenn ich ausgeliefert bin, als wenn ich nur Spielball bin. Handeln ist besser als Kontrollverlust hinnehmen. Die Selbstbestimmung aus der Hand zu geben, ist eine große Seelenkränkung. Wenn mich jemand verlässt, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich aus Altersgründen nicht mehr so kann, dann rührt das an den größten aller Kontrollverluste, den Tod. Wenn ich etwas im Leben nicht mehr selbst möglichst frei steuern kann, ist das schnell sehr beunruhigend, weil es unbewusst an diese archaische Bedrohung erinnert, dieses Leben einmal ganz loslassen zu müssen. So tut es gut, wenn ich Strategien entwickle und einsetze, wenn ich Pläne mache und durchziehe, aktiv eben, vorgehen gegen das, was gerade schief läuft. Von diesem Drang, ja Zwang, ständig zu handeln, ist auch unsere Gesellschaft geprägt. Schneller, höher, weiter. Und nun sind wir als normale Menschen seit einem Jahr dazu verurteilt, immer nur hinzunehmen. Dieses Unnennbare bremst mich aus, dem ich mich nicht entgegenstemmen kann, nur irgendwie aufpassen, aus dem Weg gehen. Etwas ganz Kleines ist es, das gleichzeitig die Welt so total beherrscht, dass es auf dem ganzen Globus keinen sicheren Platz gibt. Das macht mich fassungslos. Dieses Unsichtbare hat mir die Kontrolle über mein Leben weggenommen. Ich erkenne es nur indirekt, in schrecklichen Bildern wie aus Bergamo oder Moria, in animierten Filmen, die mir das Virus als kleine Stachelkugel zeigen, oder den Infektionszahlen. aber es bleibt mir undenkbar. Andere große Katastrophen wie Erdbeben oder Lawinenabgänge sind ebenfalls entsetzlich. Und doch meine ich, sie begreifen zu können, sind sie noch in den Maßstäben meiner Welt, wenn auch riesig groß, aber eben anschaulich. Mittlerweile fühle ich mich ausgelaugt von diesem irrationalen Mini-Ding, das alles verändert hat, meine Beziehungen, meine Arbeit, meine Wünsche. Jedes Planen, jeder Aktionismus läuft jetzt ins Leere. Vor rund 10 Jahren war ich an Krebs erkrankt. Bis die Diagnose sicher war, hörte ich aus meinem Umfeld: Du, das ist doch gar nicht gesagt, wart's erst mal ab, das kann auch was ganz anderes sein. Während ich innen drin einfach schon wusste, dass es so ist. Das Runterspielen tat mir nicht gut. Es machte mich einsam. Danach dann: Lass dich nicht unterkriegen, wehr dich. Einer schüttelte sogar die Faust, in der Klinik an meinem Bett sitzend. Du musst kämpfen. Das kam auch von den Ärzten. Meine Verwirrung wuchs. Wieder hatte ich den Eindruck, dass diese Worte nichts mit mir zu tun hatten. Die markigen Sprüche fühlten sich für meine Umgebung vielleicht so an, als könnte sie etwas machen, als könnte sie eine schwere Erkrankung mit Parolen aus dem Krieg eindämmen. Dann verstand ich für mich, das spielt sich in meinem Leib ab. Gegen den will und kann ich nicht kämpfen, neben den Behandlungen. Wie überhaupt? Was wären die Waffen? Ich selbst bin es ja. Das sind oder waren doch meine Zellen. Gleichzeitig fühlte ich mich am meisten aufgehoben bei den Menschen, die es aushielten, nichts sagen zu können und einfach da waren. Gott bewahrt nicht vor allem Leid, aber in allem Leid, sagt Martin Buber. Ich fand zu einer Haltung der Durchlässigkeit, mit der es mir am besten ging. Für heute nur glaube ich, dass ich es schaffe. Nur heute habe ich vielleicht Angst, nicht auch schon vor morgen. Nicht jetzt am Vormittag muss ich mich schon fragen, wie ich wohl die Nacht durchstehe. Denn das weiß ich morgen früh sowieso. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, Gott, wie Jesus in der Nacht vor seinem Tod betet. Nicht schlaff oder passiv ist das, nicht einmal demütig, sondern angekommen an einem Punkt, wo ich spüre, dass mein Leben ganz in Gottes Hand ist und ebenso mein Sterben, wo ich mich ihm ganz überantworte. Im Tiefsten macht es keinen Unterschied, ob ich als Lebende oder jenseits des Todes gehalten werde in seiner Liebe. Durchlässigkeit, eine Widerstandskraft. Seit einem Jahr arbeite ich fast nur noch von zu Hause aus. Außer engsten Familienmitgliedern habe ich niemanden mehr getroffen. Diese Zurückgezogenheit ist unmenschlich. Zoom-Meetings, Skype, WebEx und Klassenräume auf MS Teams ersetzen das nicht. Wie war das mit der Durchlässigkeit? Wie gerne würde ich sie reaktivieren? Vielleicht bestand der Unterschied darin, dass etwa in jener Zeit der Krebserkrankung nur ich aus dem Rahmen gefallen war, aber wenigstens der Rest der Welt Bestand hatte. Das fühlt sich jetzt anders an. Das alte Leben wirkt unwiederbringlich vergangen. Eine Geläufigkeit danach ist noch nicht in Sicht. Verloren fühle ich mich manchmal zwischen diesem nicht mehr und noch nicht wieder. Eine archetypische Ortlosigkeit. Im Volk Israel nach dem Aufbruch aus Ägypten finde ich ein ähnliches Motiv. Israel ist nicht mehr da, wo es Jahrhunderte lebte. Das versprochene Land aber noch weit weg. Auch die IsraelitInnen halten das Dazwischen kaum aus. Die biblische Sprache fasst diese Sehnsucht nach Ankommen, nach alter Normalität in das Bild von Durst und Wüste. Mose ließ Israel vom Roten Meer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur. 3 Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Als sie nach Mara kamen, konnten sie das Wasser nicht trinken, weil es bitter war. Da murrte das Volk und sagte: Was sollen wir trinken? Dann brach ganz Israel von Elim auf und kam in die Wüste Schin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste. Sie sagten zu Mose und Aaron: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns doch nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle an Hunger uns sterben zu lassen. Die ganze Gemeinde zog weiter, einen Tagesmarsch nach dem anderen, wie es der Herr jeweils bestimmte. In Rephidim schlugen sie ihr Lager auf, aber das Volk hatte kein Wasser zu trinken. Es dürstete und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh an Durst sterben zu lassen? Das sind nur einige herausgepickte Verse. Das Klagen geht endlos weiter, obwohl Gott sie mit süßem Wasser, Geflügel und Brot versorgt, mit seinen lebendigen Weisungen und seinem Mitgehen. Was ist schon Freiheit? Israel hat seine Herkunft verloren. Es war einst wegen einer Hungersnot nach Ägypten geflohen. 400 Jahre Stabilität sind weg, 400 Jahre Berechenbarkeit, wenn auch zu immer schlechteren Bedingungen. Versklavung zum Schluss, schließlich Ermordung der kleinen Jungs, damit das Volk allmählich ausstirbt. Aber seltsamerweise scheint es sich daran nicht zu erinnern. Die Fron wird verklärt in eine gute alte Zeit. Man hatte immerhin etwas zu beißen und einen Ort. Es ist für die IsraelitInnen nicht leicht, in diesem Dazwischen von noch nicht, aber vielleicht bald, die Hoffnung hochzuhalten. Lieber den Spatz in der Hand. Und die Wüste kann tatsächlich tödlich sein. Schon während des ersten Lockdowns und bis heute höre ich Stimmen, die die alte Normalität beschwören. Es soll alles bald wieder sein wie früher. Alles. Für meine engsten Lebenskreise stimmt das vielleicht. Meine Kinder, meine Eltern, meinen Bruder, zu knuddeln, essen gehen, unbesorgt S-Bahn fahren. Aber diese bisherige Geläufigkeit bedeutet auch Klimakrise, Ausbeutung der Schöpfung und von Menschen. Für meine Klamotten, meine Ernährung, mein Wasser, mein Vergnügen, meinen Brennstoff. Bedeutet damit, Millionen Menschen, die vor Dürre, von verseuchtem Land und damit befeuertem Krieg fliehen oder darin umkommen oder im Elend landen. Eigentlich fand ich die nächtliche Ruhe schön, als die irrsinnigen Warenströme sich verlangsamten und kaum mehr jemand auf der Autobahn fuhr. Die Feinstaubwerte sanken. In den Häfen tummelten sich wieder Fische. Beim Spazierengehen zeigten wir uns wie Kinder das eine Flugzeug am Himmel. Ich will mich nicht über die Israeliten stellen. Ich stolpere doch mit im Geröll und durch den Sand, durstig nach Orientierung und der Ankunft in einem besseren Morgen, trotz und in meiner Durchlässigkeit. Gleichzeitig möchte ich mich auf der gegenwärtigen Durststrecke daran erinnern, dass Ägypten eben nicht nur Fleischtöpfe und Sicherheit bedeutet. Ich möchte mich daran erinnern, was alles verkehrt gelaufen ist während der sogenannten Normalität. Und dass es eine Chance darstellt, was wir nun bereits einüben: positiven Verzicht auf Konsum und Mobilität. Schaffen wir es damit, dass der Golfstrom weiter zirkuliert, ein paar Gletscher im Himalaya erhalten bleiben, um Indiens Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, dass nicht auch Vanuatu, Tonga und viele andere Pazifikstaaten im steigenden Meer ertrinken? Die Wüstenzeit möchte ich ausnutzen, um darüber nachzudenken, was ich sein lassen oder wirkungsvoll weiter ändern kann. Für einen gerechten, gesunden Planeten für alle, nicht nur für mich in meiner vergangenen Komfortzone. Thank you. Ich hörte ein Flügelpaar klingen und fühlte ein kühlendes Wehen und sah mit tauschweren Schwingen einen Engel in der Wüste gehen. Sag an, du Engel der Wüste, wie find ich den Quell, da ich büßte? Wo find ich Jerusalem? Da sprach er: Blind wandeltest du im Kreise, nach Jerusalem wolltest du? Reich mir die Hand auf der Reise, du zogst nach Babylon zu. Und vor ihm kniete ich nieder. Er legte sein tauicht Gefieder mir kühl um das glühende Haupt und sang mir Pilgerlieder. Da habe ich geliebt und geglaubt. Da sah ich den Himmel wohl offen. Ach Gott, kühl herniedergetroffen kam die Gnade, die Segensflut. Da konnte ich endlich auch hoffen auf meines Erlösers Blut. Ein Tempel sei, wo wir knien, ein Glück sei, für das wir glühen, ein Gott sei, wohin wir ziehen, ein Himmel sei dir und mir. So haben wir da wohl gesungen und Hand in Hand da geschlungen und Flügel in Flügelpaar uns über die Wüste geschwungen, die ein Garten voll Segen war. Dies war wohl ein innerlich Sehen, ein innerlich Auferstehen. In mir selber erwachte der Geist. Die Wüste, das waren die Wehen, in denen mein Leben gekreist. Wenn ich durchlässig bin für meine gegenwärtigen Wüstenerfahrungen, kann mir offenbar genau dort der Engel begegnen. Mitten in meiner Depression, in meiner Anstrengung kommt er mir entgegen. Diese jetzige Situation kann ein Garten voll Segen sein, voll Werden und Weiterentwicklung. Es ist in Ordnung und heilsam, mir einzugestehen, wie viel mir das abverlangt, wie traurig mich das alles gerade macht. Ich muss es nicht überspielen und verdrängen. In meine Bitterkeit kommt der Engel und weist mir die Richtung. Für den Dichter und für die Bibel ist Jerusalem der ersehnte Fluchtpunkt, in dem alles zusammenläuft. Ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Seht das neue Jerusalem, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Man wird nicht mehr an das Frühere denken. Wolf und Lamm weiden zusammen, und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und die Herrlichkeit wie einen rauschenden Bach, auf das ihr trinken könnt. Auf der Hüfte werdet ihr getragen und auf den Knien geschaukelt. Wie jemand, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Endlich angekommen. An diesen inneren Bildern kann ich mich orientieren, wenn ich schon gerade einen Pfad durch die weglose Wüste suchen muss. Das eine ist mein starker Wunsch, dass danach eben nicht mehr alles so ist wie vorher, sondern kleinräumiger, gleichzeitig bewusst global, freundlich und achtsam, friedlich, solidarisch. Wolf neben Lamm. Kein Verbrechen mehr gegen Natur und Mensch. Das andere ist die Anlage der Stadt selbst. Das himmlische Jerusalem hat hohe Mauern und ist doch wehrlos. Es leistet keinen Widerstand, denn seine Tore werden nicht geschlossen. Offen steht die Stadt da auf dem Berg, von dem aus man an klaren Tagen weit in die Wüste sehen kann. Wir werden also nicht vergessen, woher wir kommen und was wir durchgestanden haben. Ich werde mich an meine Zweifel, an meine Verzweiflung erinnern und es wird in Ordnung sein, denn nur so kann ich getröstet werden und heilen. Entwaffnend ist Jerusalem. Es ist nicht abgeschottet, wählt nicht aus, wer hinein darf, sondern zeigt sich ganz durchlässig. Alle Völker der Erde gehen dort einher. Wir werden uns nicht mehr ausbeuten, wir werden uns nicht bedienen, einer am anderen, um eigene Länder, Wohlstand oder Ego zu vergrößern. Hautfarbe, Glaube, Alter, geschlechtliche Identität, ich kann dort sein, wer und wie ich bin, und du auch und du. Und wir werden dabei sicher sein. Ich könnte mich sogar im Namen Gottes gehen lassen, ganz kindlich mich tragen und auf den Knien schaukeln lassen, wie es gerade hieß. Gott, meine Mama in der Mitte der Stadt, in der Mitte meiner selbst, ohne steinernen Tempel. Der lebendige, unfassbare erleuchtet selbst die Stadt. Es gibt nichts zu erobern, nichts festzuhalten, nichts zu verteidigen. Nur Dasein in seinem Trost. Ein Tempel sei, wo immer wir knien. Ein Glück sei, für das wir glühen. Ein Gott sei, wohin wir ziehen. Ein Himmel sei, dir und mir. Amen.